Was ich heute machen wollte, ist Derridas Buch über Husserl zu Ende zu lesen. Und zu demonstrieren, was eigentlich Dekonstruktion ist. Ja. Weil da gibt es ja zwei Stellen in dem Teil, in dem jetzt vorgestellt wird. Und diese zwei Stellen ergeben, wenn man sie addiert, die klassische Dekonstruktion. Und es wird sozusagen die Genealogie der Dekonstruktion absolut klar, hoffentlich, ja, nachdem ich diese zwei Stellen vorstelle. Und zwar erinnere ich Sie daran, was wir vor drei Wochen gelesen haben. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Vor drei Wochen haben wir gesagt, dass Derrida liest Husserl folgendermaßen. Also ich sage jetzt nicht, dass das Husserl auch sich selbst so gelesen hätte. Allerdings klingt das ganz plausibel. Ja. Das kann man so lesen, wahrscheinlich, wenn man Husserl radikalisiert, und wenn er sich radikalisiert hätte, hätte er das auch so gemacht. Das heißt, Derrida sagt, dass Husserl eine folgende Frage stellt. Wie kann man Lebensanschauungen, Erfahrungen, Einsichten, logische Schlussfolgerungen, diese ganze Masse der Erkenntnisse generell, die wir gewinnen im Laufe unseres, im Verlauf unseres Lebens, ohne sogar zu wissen, das ist eine wichtige Frage, ohne sogar zu wissen, wie, wann, auf welche Weise wir sie gewonnen haben und wie sie sind. Ja. Wie wir die so denken können, dass sie von der empirischen, faktischen Geschichte unseres Bewusstseins abgelöst werden. Das heißt, dass sie nicht so präsentiert werden, dass es Eindruck entsteht, es sind nur unsere individuellen Erlebnisse, die zwar für uns eine Bedeutung haben, aber sozusagen jenseits unserer empirischen Existenz in der Welt keine Bedeutung haben, sodass wir noch einmal fragen müssen, wie es möglich ist, dass das, was wir erleben und das, was wir wissen, sich tatsächlich auf die Wirklichkeit bezieht. Ja. Also ich mache das noch einmal, damit es ganz klar ist. Welche Erfahrungen machen wir? Welche Erfahrungen machen wir zum Beispiel, das ist ein ewiges Beispiel, mit diesem Tisch? Ja. Das sind die Erfahrungen von der Art, dass wir diesen Tisch konstituieren. Das heißt, wir schauen auf diesen Tisch von oben unter Umständen, können wir auch unter diesen Tisch kriechen und schauen, was auf der anderen Seite ist. Ja. Da schauen wir diesen Tisch von allen Seiten. Im Endeffekt bekommen wir diesen Tisch als Ganz. Jetzt fragt man sich, wie ist die Geschichte dieser Tischerfahrung zu denken? Man kann sagen, und das ist die klassische Art und Weise zu denken, man kann sagen Folgendes. Man kann sagen, dass ich zum Beispiel, da ich schon viele Jahre unterrichte in diesem Raum, aber dieser Tisch noch von einer Seite sehe, also nur von oben, und niemals Erfahrung gemacht habe, runterzukriechen und diesen Tisch von unten zu sehen. Dass ich diese meine persönliche, individuelle Tischerfahrung nicht auf die Wirklichkeit beziehen kann oder beziehen darf. Ja, das ist meine individuelle Tischerfahrung, die ist ja grundsätzlich begrenzt. Ich habe eine Summe der Sinnesdaten, eben die ich ja von der Oberfläche dieses Tisches bekommen habe. Aber ich muss sozusagen Gott oder Wissenschaft oder ich weiß nicht was fragen, was der Tisch eigentlich ist. Weil ich habe von diesem Tisch nur eine Parzelle. Das ist die klassische Lehre des Perspektivismus. Ja, nicht wahr? Wir können diese Lehre auch erwarten. Wir können sagen, dass es so etwas wie ethnische Identitäten sind, kulturelle Identitäten sind, historische Identitäten sind. Sie sind alle relativ, sie sind alle begrenzt, weil sie sind alle einseitig. Weil sie so sind, dass wir den Tisch zum Beispiel nur aus einer Perspektive sehen. So kann man sagen, dass die Franzosen sehen Europa zum Beispiel aus einer Perspektive und die Deutschen sehen das Europa aus einer anderen Perspektive. So wie ich den Tisch sehe nur aus dieser Perspektive, aber Menschen, die darunter kriegen, sieht aus einer anderen Perspektive. Ja? Okay. Da das jetzt nur eine Perspektive ist, dann kann man sagen, dass empirische Erfahrungen der Franzosen mit Europa haben nichts zu tun mit den empirischen Erfahrungen der Deutschen mit Europa. Das habe ich gestern gelesen in der FAZ. Und so können Sie Standort gar nicht zu einer Einigung kommen. Ja? Auch wenn Sie diese Einigung vorspielen, ja, politisch. Weil es ein gewisser Bruch entsteht. Dieser Bruch ist ein historischer Bruch. Es handelt sich um Völkerpsychologie oder politische Psychologie oder Individualpsychologie, die dann objektiv erforscht, analysiert werden kann im Kontext der Geschichte inklusive der europäischen Geschichte. Okay. Das ist der klassische Weg. Und dieser klassische Weg führt uns in eine Sackgasse, weil wir fragen uns, was ist das Europa als solches? Unabhängig davon, wie dieses Europa gesehen wird von Franzosen oder von uns. Ja? Dann sind wir in einem historischen Relativismus gefangen und eben Husserl kämpft dagegen. Er kämpft dagegen mit einem folgenden Argument. Er sagt, wenn ich an diesem Tisch sitze, also er sagt das nicht, aber ich übersetze das, um mein Beispiel verstehen zu machen, obwohl ungefähr das sagt er ja. Wenn ich diesen Tisch immer nur von oben betrachte, ich kann mir vorstellen, das sind sogenannte Fantasievariationen oder virtuelle Variationen, ja, von denen Husserl spricht. Ich kann mir vorstellen, dass jemand runterkriecht und diesen Tisch anschaut. Das heißt, man braucht diesen jemanden im Grunde gar nicht. Oder wenn dieser jemand antritt, tut er nichts anderes als das, was ich mir immer schon vorgestellt habe. Ich kann mir vorstellen eine Situation, bei der jemand von allen Seiten diesen Tisch anschaut. Ich von dieser Seite, andere von anderer Seite, andere kriegt da unten. Im Endeffekt alle sehen den Tisch insgesamt, ja, als Ganzes. Das kann ich mir auch dann vorstellen, wenn ich mein ganzes Leben lang den Tisch nur von einer Seite gesehen habe und nicht von allen Seiten. Das bedeutet, dass wenn jemand etwas tut, was eine empirische Erfahrung beinhaltet oder ergibt oder produziert, die ich nicht habe, bedeutet das noch keine Relativierung meiner Erfahrung, denn meine Erfahrung hat einen Teil und dann kommt dieser berühmte Ausdruck, mit dem eben der Derrida sich weiter beschäftigt, und versucht, diesen Ausdruck zu klären. Also es ist die Figur des geschichtlichen A priori. Die Figur des geschichtlichen A priori ist etwas, was auf den ersten Blick völlig absurd zu sein scheint. Ja. Weil A priori in unserer normalen Vorstellung ist etwas, was Vorgeschichte, ja, das sozusagen von der Geschichte unabhängig, etwa in der Mathematik oder wie auch immer, gegeben ist. A priori denken wir nicht als geschichtlich. Wir können aber, wenn wir diesen Weg einschlagen, den Husserl vorschlägt, tatsächlich so etwas wie ein geschichtliches A priori denken. Wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen. Wir können uns vorstellen, die Geschichte eines Menschen, der sein Leben lang sich damit beschäftigt, den Tisch von allen möglichen Seiten zu betrachten, so dass dieser Tisch im Verlauf seines Lebens, im Verlauf seiner Lebenszeit, von ihm vollständig erfahren wird. Ja? Er schaut diesen Tisch von oben, er schaut diesen Tisch von der Seite, er kriecht da unter, er untersucht jeden Millimeter in der Nacht, am Tage und so weiter, und zwar durch viele Jahrzehnte hindurch. Im Endeffekt bekommt er so etwas wie Eidos dieses Tisches. Er weiß über diesen Tisch alles. Er hat diesen Tisch insgesamt erfahren. Das ist die Geschichte dieses Tisches und ein Bewusstsein dieses Tisches, wie diese Geschichte als eine totale Konstituierung dieses Tisches a priori möglich ist.
Aber wie sieht es aus damit, dass dieser Tisch auch irgendwann entstanden ist? Was ist vielleicht
auch aus seiner Lebenszeit gewesen? Ja, das kann schon sein. Ja. Aber dieser Tisch ist nicht nur der einzige Tisch. Es gibt viele andere Tische, man geht zu einem anderen Tisch. Man kann sich vorstellen, einen Menschen, der alle Tische in der Welt auf diese Weise erforscht, wenn er ein unendliches Zeitreservoir hat. Geht er immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ist das so? Haben wir so ein geschichtliches A priori? Das heißt, die Vision einer virtuellen Erfahrung dieses Tisches und aller anderen Tische, dann jede meiner Erfahrung eines Tisches fügt sich in diese geschichtliche A priori. Man kann sagen, dass wenn ich diesen Tisch von oben sehe, während einer gewissen Zeit, dann in dieser Zeit füge ich mich in eine Geschichte der Konstituierung dieses Tisches und meine Erfahrungen, die ich mit diesem Tisch gemacht habe, sind diejenigen, die nicht relativiert werden können. Das ist der Punkt. Sie können nicht relativiert werden, sie sind nicht nur meine reine psychologische individuelle Erfahrungen, weil sie zunächst einmal in die Geschichte meines Lebens eingeführt sind. Ja? Ich komme zum Seminar, ich schaue diesen Tisch von oben, das ist Teil meiner Geschichte. Das ist Teil meiner Geschichte, die ich in der Welt lebe. Das ist kein geschichtliches A priori, das ist meine empirische Geschichte. Ich kann diese Geschichte so erzählen, dass ich mal eine Erfahrung mache, meine andere Erfahrung mache, mal eine Erfahrung mache, durch die Straßen zu gehen, mal eine Erfahrung mache, den Tisch anzuschauen. Aber es gibt eine andere Geschichte. Es gibt eine Geschichte des Tisches selbst. Konstituierung des Tisches als Tisches. Das heißt, die Erfahrung des Tischseins des Tisches in seinem Ganzen. Okay. Meine Erfahrungen des Tisches haben einen zweifachen Status. Sie fügen sich in mein Leben ein, sind Teil meiner persönliche Geschichte. Und als Teil meiner persönlichen Geschichte sind sie sicherlich relativ, das ist ganz klar. Aber gleichzeitig sind sie es nicht, weil sie sind Erfahrungen innerhalb der Geschichte des Tisches selbst. Ja? Wie der Tisch, als Gegenstand der Betrachtung, als Gegenstand in der Welt, als Gegenstand einer Interaktion überhaupt zustande kommt. Es ist klar. Auf diese Weise sind meine Erfahrungen eben nicht relativ oder zufällig, sondern sie besetzen oder fügen sich ein in einen gewissen Abschnitt der Geschichte der Konstituierung dieses Tisches. Das heißt, es gibt in meiner Erfahrung zwei Schichten. Eine Schicht ist eine psychologische, hat mit meinem Leben zu tun. Eine Schicht ist eine außerpsychologische. Sie hat damit zu tun, dass ich, indem ich lebe und mit den Dingen zu tun habe, Operationen vollziehe, die sich einfügen in eine wahre Geschichte, in eine phänomenologische Geschichte der Konstituierung des Gegenstands. Das heißt, wenn ein Gegenstand zu konstituieren bedeutet, den Gegenstand von allen Seiten zu sehen, und ich habe diesen Gegenstand von einer Seite zumindest gesehen, dann ist dieses von einer Seite zu sehen ein Teil der Geschichte von allen Seiten zu sehen. Und als Teil der Geschichte von allen Seiten zu sehen, hat diese Geschichte, hat diese Erfahrung einen absoluten Wert. Es hat keinen absoluten Wert in Bezug auf mein Leben, aber es hat einen absoluten Wert in Bezug auf die ideelle Geschichte des Tisch von allen Seiten Sehens. Diese absolute Geschichte des Tisches von allen Seiten Sehens macht auch meine Erfahrung, den Tisch von einer Seite zu sehen, absolut. Es gibt so, früher gab es hier so eine Gauner-Romane, nicht wahr? Die waren so populär ab 16. 17. Jahrhundert, wo der Held ständig Masken gewechselt hat, gesellschaftliche Positionen gewechselt hat, Armee gewechselt hat. Man hat für die Franzosen gekämpft, man hat für die Deutschen gekämpft, ja, man war so Aristokrat, man war so Bauer oder was auch immer. Solche Gauner, diese Gauner ist eigentlich Subjekt der Phänomenologie. Das ist jemand, der mal von einer Seite sieht, mal von einer anderen Seite sieht. Ja? Der sieht mal als Deutsche, der sieht mal als Franzose, der sieht mal als Sakrat, der sieht mal als Bauer. Und dieser mal so, mal von einer Seite, mal von anderer Seite, ist nur dann möglich, wenn so etwas wie historisches a priori möglich ist. Das heißt, eine ideelle Geschichte der Konstituierung, der Gegenstand des Selbst, indem man diesen Gegenstand von allen Seiten betrachtet. Ist es überhaupt möglich? Kann ich mal eine Erfahrung aus dieser Reihe machen, mal eine andere Erfahrung? Weil der Mittel dieser Erfahrung ist immer de facto unvollständig. Aber dass sie de facto unvollständig ist, bedeutet nicht, dass sie restlos relativiert werden kann. Weil eine Seite ist schon dabei. Und eine Seite ist Teil der Wahrheit. Eine Seite der Wahrheit ist schon ein Teil der Wahrheit. Man kann nicht sagen, so wie viele Menschen sagen, ich nähere mir der Wahrheit ein, aber es bleibt immer einseitig und so weiter und so fort. Nein, wie ich mich angenähert habe, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und sobald ich mir der Wahrheit angenähert habe, ich bin Teil davon. Und meine Erfahrung ist unbestreitbar. Es bedeutet nicht, dass es eine andere Erfahrung sein könnte, von einer anderen Seite, das ist klar. Aber diese andere Erfahrung relativiert meine Erfahrung nicht, weil die meine Erfahrung fühlt sich in ein geschichtliches A priori genauso wie die andere. Das heißt, die Geschichte wird von Anfang an als eine virtuelle Angelegenheit verstanden. Als eine virtuelle Angelegenheit, die darin besteht, dass Dinge sich konstituieren in der Welt, Dinge sich konstituieren in der Welt dadurch, dass sie uns die Möglichkeit geben, eine virtuelle Möglichkeit geben, sie von allen Seiten zu betrachten, von allen Seiten Gegenstände zu konstituieren, wobei wir dann eine oder andere Möglichkeit de facto realisieren. Ja, das ist das geschichtliche A priori. Gut. Ist das nachvollzogen? Und das ist mal klar. Wir können da zurückkommen auf diese Figur.
Ich habe natürlich gesehen. Also,
ja.
Das mit dem Tisch, okay, als Beispiel.
Ja.
Aber ich verstehe nicht, warum dann die Perspektiven mit reingehen. Also ich könnte eigentlich sagen, wenn ich sagen wir bleiben beim Tisch, wenn ich den Tisch von oben sehe,
ja,
dann weiß ich schon alles.
Nee, Sie wissen nicht, wie es hier aussieht.
Aber dadurch, dass es ja vorstellbar ist.
Es ist vorstellbar, aber es ist... Nee, Sie müssen ganz klar analysieren, was vorstellbar ist. Es ist halt so, dass dieser Tisch kann so konstruiert werden, dass wenn Sie, nehmen Sie zum Beispiel Trumans Show, ja, es könnte so sein, dass es da unten diesen Tischen gar nichts gibt. Da gibt es zum Beispiel einen Abgrund, und dieser Abgrund führt zum Beispiel zum Zentrum der Welt und überhaupt ins absolute Nichts. Die Tatsache, dass dieser Tisch überhaupt eine andere Seite hat, das wissen Sie nicht. Wenn Sie das vorstellen, ist es eine falsche Vorstellung, dass von der sich in historischer a priori nicht fügt. Sie müssen sich was anderes vorstellen. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie irgendwann unter diesem Tisch liegen und dann erfahren, wie dieser Tisch tatsächlich aussieht. Das heißt, ist es eine Platte oder ist es ein Abgrund? Das ist Vorstellung, ist eine richtige Vorstellung. Diese richtige Vorstellung führt sich in historisches a priori ab.
Aber wie kann ich davon ausgehen, dass das, was ich sehe, wie der Tisch sich von oben mir zeigt, das ist, was er ist? Also ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann ja nicht
beantworten. Das ist der Punkt.
Ich kann ja sagen, für manche Leute beginnt unter dem Tisch der Abgrund,
ja,
für mich nicht. Also die Sichtweisen, die sind ja wirklich sehr empirisch.
Ja, eben.
Es gibt, also das Problem ist, wie kann ich davon ausgehen, dass ich eben zu dieser Konstitution komme, die aus sich selbst heraus entsteht.
Das ist klar. Es ist halt so, dass Sie denken, dass der Tisch etwas ist, was außerhalb der Erfahrung, und zwar jede mögliche Erfahrung, existiert, in einer Art und Weise, die uns unter Umständen auch unzugänglich ist. Dagegen argumentiert eben Husserl, indem er sagt, dass diese Annahme an sich sehr problematisch ist. Der Tisch ist an sich nichts anderes als eine Summe aller Erfahrungen, die ich mit diesem Tisch machen könnte. Wenn ich mir vorstelle, dass es so etwas gibt, wie ein Tisch, der zwar da ist, aber ich kann, oder jeder andere wie ich, ja, kann mit diesem Tisch keine Erfahrung machen, dann denke ich theologisch. Es bedeutet nichts anderes, als ich denke, dass es so etwas gibt wie ein Gott. Dieser Gott hat ein absolutes Vorstellungsvermögen wie ich, und dieser Gott Tisch, er sieht den Tisch völlig anders, als jeder Mensch den Tisch sehen könnte. Falls wir diese Annahme eines völlig uns fremden Gottes nicht zulassen, also nicht konsequent theologisch denken, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Erfahrung eines Tisches eine Erfahrung der menschlichen Rationalität ist. Das heißt, der Tisch ist nichts anderes als eine Summe aller möglichen Erfahrungen des Tisches. Unter Umständen kann ich zum Beispiel ein Stück von diesem Tisch nehmen und dieses Stück unter Mikroskop oder dann in einer Atomlabor zu untersuchen. Dann stellt sich heraus, dass die Textur dieses Tisches aus Elementarteilchen besteht und so weiter und so fort. Das sind allerdings alle Erfahrungen, die ich oder ein anderer mit diesem Tisch macht. Das heißt, was ich mir imaginiere, wenn ich den Tisch von oben sehe, ist gar nicht die Tatsache, dass der Tisch von unten eine Platte ist. Das wäre eine falsche Annahme, sagt Husserl übrigens. Das ist eine falsche Annahme, weil dann ich überspringe meine Erfahrung und weiß eigentlich nicht, wovon ich rede. Ich kann mir aber vorstellen, eine Geschichte, deswegen ist es geschichtlich a priori. Der Tisch ist a priori nicht ein Tisch, der Tisch ist a priori das, was ich sehe. Aber es gibt ein geschichtliches a priori. Geschichtliches a priori, das steht darin, dass ich mir selbst vorstellen kann, als jemand, der unter den Tisch kriegt und dann effektiv herausfindet, wie der Tisch aussieht. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann eine solche Geschichte meiner selbst mir vorstellen. Ja? Das heißt, die Geschichte, der Tisch ist ein Effekt einer Imagination meiner selbst. Ich erfinde für mich einen Lebensweg, eine individuelle Geschichte, und das ist die Geschichte der Erfahrung dieses Tisches. Und dieser Tisch ist nichts anderes als das Ergebnis dieser Erfahrung. So wenn ich zum Beispiel sage, wie diese Feuilletonistin gestern in der FAZ sagt, dass die Versöhnung der Deutschen und Franzosen ist unmöglich, ist nur vorgespielt unter dem Kanzler, ja nicht wahr, bei der D-Day, weil, wenn man sich in die französische Erfahrung versetzt, sieht man schon, dass es eine völlig andere ist. Dann ist es eine, das ist es eine Aussage, die sich selbst denunziert. Und eben das sagt ja Husserl. Die Sache ist die, dass wir überhaupt nur dann den Unterschied zwischen französischer Erfahrung und deutscher Erfahrung denken können, wenn wir zunächst einmal uns in eine Versetzungssituation und dann in eine andere Versetzungssituation. Wenn wir aber dann getan haben, brauchen wir keine Versöhnung mehr, weil diese Variabilität der Erfahrung ist schon da. Wir haben schon, damit wir überhaupt einen Bruch in der Erfahrung feststellen können, müssen wir ein Subjekt denken können, das imstande wäre, beide Erfahrungen zu machen und miteinander zu vergleichen. Wenn wir das nicht tun, können wir das überhaupt nicht aussprechen. Ja? Wir können das überhaupt nicht formulieren, dass es diesen Bruch gibt. Es ist genauso wie meine Lieblingsgeschichte mit Auschwitz, ja, um überhaupt auf diese dann Ebene mit Tisch auf diese Ebene. Man sagt, Auschwitz ist unvergleichbar. Warum? Weil wenn man Auschwitz vergleicht, kommt man zum Schluss, dass er unvergleichlich ist. Das ist eben die ganze Paradoxie solcher Geschichten. Besteht eben darin, dass man eine Operation vollzieht, das heißt de facto zu vergleichen, was man im nächsten Satz aber leugnet. Zunächst einmal vergleicht man de facto französische und deutsche Erfahrung, dann sagt aber, dass sie so widersprüchlich sind, dass sie völlig unkompatibel ist. Zunächst einmal vergleicht man Auschwitz mit allen anderen Erfahrungen und dann sagt man, dass es unvergleichlich ist, wenn man es nicht vergleichen darf. Und gerade deswegen, weil man das schon einmal verglichen hat. Das heißt, wir übersehen bei solcher Überlegungen einen Zug, eine Bewegung, die diese Überlegungen erst überhaupt möglich macht. Diese Überlegung ist der Unterstellung einer Variabilität des phänomenologischen Subjekts. Das heißt, die Fähigkeit, die Plastizität des phänomenologischen Subjekts, das so weitergeht, dass das phänomenologische Subjekt imstande ist, beide Seiten zu imaginieren, miteinander zu vergleichen und erst dann einen Bruch festzustellen, der schon dann kein ist. Ja, und zwar von Anfang an kein ist. Deswegen sagt ja Husserl, dass wir das Geschichtliche a priori, und das Geschichtliche a priori ist nichts anderes als die Leistung, dieses ursprüngliche Leistung, dieses phänomenologischen Subjekts, fähig ist, die Dinge miteinander zu vergleichen, indem man sich in verschiedene Perspektiven versetzt, dass wir diese Leistung übersehen und dann leugnen. Ja. Auf dieser Art Leugnung basiert der ganze Multikulturalismus und so weiter und so fort. Ja. Wo man sagt, im Grunde stellen wir uns vor eine völlig andere Kultur. Diese völlig andere Kultur, die uns vorgestellt haben, ist für uns dann völlig unverständlich. Das ist eben genauso dieser Zug. Zunächst einmal stellen wir uns etwas vor, dann aber behaupten wir, dass was wir uns vorgestellt haben, ist für uns völlig unzugänglich. Ja? Diese Figur einer variativen Bewegung, eine sich versetzen in eine Situation, in eine Perspektive, die dann geleugnet wird, konstituiert praktisch so, wie man als faktische Geschichte charakterisieren. Also für Husserl ist die faktische Geschichte, also positive Geschichte, die Geschichte, die sie, wie sie erzählt, ja, und die ist die Geschichte der Konflikte und Zulänglichkeit und so weiter. Ja. Diese Geschichte ist die Geschichte der Leugnung einer tieferen Geschichte, und diese tiefere Geschichte ist die Geschichte einer Virtualität, einer Fantasie, wie er sagt, einer Fantasievariation, die uns als geschichtliches A priori überhaupt die Möglichkeit bietet, diese brückstückhafte, fragmentare Erfahrungen zu machen, die wir dann, indem wir diese innere Geschichte leugnen, uns als etwas Unverständliches präsentieren, als etwas uns selbst völlig Fremdes. Das ist die Grundfigur der Phänomenologie, die eben gibt es, gilt es für den Phänomenologen zu rekonstruieren. Nun ist es so, dass wenn ich jetzt versuche, die zu rekonstruieren, dann gerate ich in eine Situation, die Derrida folgendermaßen beschreibt. Husserl beschreibt das nicht so. Derrida aber sagt, dass wir die so beschreiben müssen, wenn sie phänomenologischer Ansatz konsequent wird. Es ist halt so, wir leben immer schon ein Leben innerhalb dieser Geschichte der Konstituierung der Welt. Und alles, was in dieser Geschichte erfahren wird, ist eigentlich wahr. Das heißt, wir leben in einer Situation, in der der Sinn sich ständig konstituiert, in der wir ständig Erfahrungen machen, die sich fügen in diese wahre Geschichte, die innere Geschichte der Entfaltung des moralischen Bewusstseins. Allerdings auf der Oberfläche sehen wir das nicht oder übersehen wir das und denken, dass die Erfahrungen, die wir machen, sozusagen disparate, fragmentarische Erfahrungen sind, die gegeneinander ausgespielt werden, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel wissenschaftliche Erfahrungen gegen die kulturelle Erfahrung, ethnische Erfahrungen von einer Seite, von der ethnischen Erfahrung zur anderen Seite und so weiter. Wie kann man dem entgegenstellen? Man kann dann entgegensetzen nur einen Klärungsvorgang. Dieser Klärungsvorgang heißt Philosophie, heißt Phänomenologie. Ein Klärungsvorgang, der darin besteht, dass man diese phänomenologische Konstituierung, die die ganze Zeit im Gange ist, klärt. Also, ich als Husserl oder ich als Derrida oder ich als Philosoph überhaupt, wie sehe ich meine Aufgabe? Ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich ständig die Leute aufmerksam mache, mich selbst aufmerksam mache und andere aufmerksam mache, auf diese immer sich schon im Gang befindende Konstituierung der Wahrheit, die übersehen wird durch diese Fragmentarisierung und oberflächliche Psychologisierung und Hysterisierung und Kulturalisierung. Okay. Tue ich aber das, und das ist sozusagen jetzt der konstruktive, nächste dekonstruktive Schritt, tue ich das, komme ich, sagt Derrida, irgendwie immer zu spät. Warum? Weil im Grunde ich bin immer jemand, der darauf aufmerksam macht, was schon im Gange ist und schon irgendwie abgeschlossen ist. Ich komme irgendwie zu spät. Okay. Ich komme zu spät, das ist überhaupt die Eigenschaft jeder Phänomenologie. Das Wort Phänomenologie wurde eingeführt von Husserl, von Hegel, im Titel seines Buches Phänomenologie des Geistes. Und Hegel hat schon gesagt, Philosophie kommt zu spät. Zunächst einmal kommt die historische Erfahrung, dann kommt die Philosophie. Das heißt, die Eule der Minerva, ja, und was auch immer. Ja, in der Nacht, ja, am Tage wird die Arbeit der Geschichte gemacht, in der Nacht schreibt der Philosoph sozusagen der Fixante. Ja, so, immer zu spät, zumindest 12 Stunden zu spät. So. Gut, aber es gibt einen Punkt für Husserl. Es gibt einen Punkt, an dem der Philosoph die geschichtliche Entwicklung nachholt, wo er sich mit der Geschichte synchronisiert. Das ist das Ende der Geschichte. Er synchronisiert, das heißt, der Gang der Geschichte selbst, verstanden als Erlangung des Selbstbewusstseins, als Erlangung des Wissens, wird nachgezeichnet von Philosophen und irgendwann koinzidieren sie. Und wann passiert das? Das passiert dann, wo diese Geschichte selbst zur Klärung ihrer Voraussetzungen kommt. Das heißt, für Hegel gibt es eine Welt, eine Natur, ein Universum, das was ist. Die Geschichte besteht darin, dass man Meinungen darüber hat. Zum Beispiel Thales hat gedacht, alles ist Wasser. Ich weiß nicht, andere haben gedacht, alles ist Erde. Anaximander, alles ist Feuer und so weiter. Und so hat sich entwickelt. Ja, wir kennen die Phänomenologie des Geistes, wenn wir die kennen. Die Meinungen haben sich gewechselt. Mal war es Bewusstsein, mal war es Selbstbewusstsein, mal war es Terror, mal war es Freiheit. Da ging es weiter und weiter, bis es zu einem Punkt kam, wo es ungefähr klar geworden ist, wie die Welt funktioniert. Ja? Dass die Welt ist Selbstproduktion des Geistes. Ja? Dass die geistige Freiheit, der kreative Prinzip, alles hervorbringt, unter bestimmten Bedingungen alles. Okay, ist das klar geworden? Ist die Freiheit klar geworden? Sind die Bedingungen, unter der die Freiheit funktioniert, klar geworden? Produktionsbedingungen, Produktionsergebnisse, alles klar geworden? Ist die Sache am Ende? Ja? Der Philosoph, die Gesellschaft selbst hat diesen Weg durchgemacht, der Philosoph nachgezeichnet. Am letzten Punkt, am Punkt der Selbstreflexion, synchronisieren sie sich. Die synchronisieren was? Die faktische Entwicklung des Geistes und die Reflexion dieser Entwicklung im Philosophen, die ganze Geschichte lang so funktioniert haben, dass der eine vorher kam und der Philosoph sich verspätet hat. Am Ende dieser Entwicklung synchronisieren sie. Dieser Synchronisierungsakt ist das Ende der Geschichte bei Hegel. Der Punkt ist, den wir im weiteren Verlauf dieser Sinnlast analysieren, besteht im Folgenden. Genauso wie ich gestern gesagt habe, dass die große Entdeckung von Benjamin besteht, dass das Leben ist ein Übergang, und zwar Übergang von Übergang zum Übergang. So ist es ja der Punkt, der heute der Husserl macht, ich habe das schon gemacht, oder Derrida interpretiert in Bezug auf Husserl. Er sagt Folgendes. Das Geschichtliche a priori ist der Übergang. Es ist eine Bewegung. Ja? Wenn wir uns sagen, dass die Welt selbst keine kein geschichtliches A priori hat, kein A priori hat überhaupt. Das heißt, die Welt an sich, die Natur, die physische Welt existiert nicht, sondern es existiert nur diese Variabilität, die dann mit der Zeit verwirklicht wird. Ein Konstituierungsprozess der Wahrheit, der immer vor sich geht, indem man die Welt ständig produziert und konstituiert durch die eigene Erfahrung, die sich in diese geschichtliche A priori einfügt, dann haben wir eine Bewegung, die keinen Anfang hat und kein Ende. Das heißt, eine Synchronisierungsmöglichkeit zwischen diesem Gang der Selbstkonstituierung der Welt auf der einen Seite und Reflexion dieses Ganges auf der Seite des Philosophen. Diese zwei Bewegungen können nicht synchronisiert werden. Sie können nicht synchronisiert werden, weil es gibt bei dieser Bewegung der Weltkonstituierung kein Anfang, kein Ende. Ja, es ist ein Übergang von Übergang zu Übergang. Es ist eine Bewegung des ständigen Konstituierens. Es ist eine Bewegung der ständigen weiteren Erfahrung, die sich ständig einfügt in geschichtliches A priori. Und der Philosoph ist derjenige, der ständig darauf verweist und immer zu spät. Ja? Diese Verspätung, auf Französisch Verspätung ist differ. Und diese Verspätung des philosophischen Bewusstseins in Bezug auf den faktischen Vorgang des Konstituierens der Wahrheit im philosophischen Bewusstsein charakterisiert Derrida als Differenz mit A anstelle von E. Diejenigen, die Französisch kennen, können das einschätzen. Das heißt, es ist nicht Differenz im Sinne Unterschied, im Sinne Differenz, sondern es ist Differenz im Sinne abgeleitet von Differenz, von Verspätung. Das heißt, Differenz ist nicht Differenz, wie es in der Regel übersetzt wird, sondern ursprünglich ist es Differenz, ist die Verspätung. Diese Differenz als Verspätung bedeutet allerdings in der Tat Differenz, das heißt der Unterschied. Ein Unterschied zwischen dem faktischen Gang der Konstituierung der Wahrheit, der keinen Anfang hat und kein Ende, und der Reflexion des Philosophen dieses Ganges, der auch keinen Anfang, kein Ende hat. Allerdings ist verschoben in Bezug auf diesen Prozess der Konstituierung der Wahrheit. Das heißt, kann nicht in der Wahrheit sein. Das heißt, der Philosoph kann auf diesen Prozess hinweisen. Er kann zeigen, dass dieser Prozess stattfindet, aber er kann nicht in diesen Prozess hinein. Das bedeutet, die Konstituierung der Wahrheit auf der einen Seite und die Reflexion der Konstituierung der Wahrheit auf der anderen Seite sind durch einen Bruch voneinander getrennt. Es gibt keine Einheit zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn Hegel sagt, dass das Ende der Geschichte ist in der Identität zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein, das heißt, Identität zwischen faktischer Produktion der Wahrheit und der Reflexion dieser Produktion, dass wir nicht nur die Wahrheit produzieren, sondern wir wissen, was wir tun, charakterisiert sich der phänomenologische Bewusstsein 2, das heißt der Husserlianische, nach Derrida durch das Unvermögen, beides zu leisten. Das heißt, auf der einen Seite die Wahrheit zu produzieren, auf der anderen Seite auch zu wissen, dass man die Wahrheit produziert. Das heißt, diese Verdrängung, das Vergessen, das Übersehen der Tatsache, dass die faktische Geschichte ein Effekt des geschichtlichen A priori ist, dass dieses Vergessen ist konstitutiv für das Funktionieren des Bewusstseins als solches, kann nicht überwunden werden. Das heißt, wir können nicht sagen, dass zum Beispiel dieser Feuilletonist verstehen sollte, dass das, was er sagt, Unsinn ist. Ja? Er kann das nicht verstehen, konstitutiv. Das heißt, er kann nur schreiben überhaupt irgendetwas für die FAZ, weil er das nicht versteht. Weil entweder, ja, das sagt Derrida, das gerade Nichtverständnis, dass die Differenz ist ein Unvermögen, die Wahrheit auszusagen, aber auch die Bedingung dessen, dass man überhaupt irgendetwas sagt. Man sagt überhaupt irgendetwas, weil es irgendetwas ist. Und wie konstituiert sich ein Irgendetwas? Irgendetwas konstituiert sich aus und durch ein grundsätzliches Missverständnis, und zwar angelegt im Bewusstsein selbst, in Bezug auf das Funktionieren des Bewusstseins. Das heißt, dieser Autor kann überhaupt seinen Feuilleton schreiben, nur weil er strukturell übersieht, dass das, was er sagt, wie gesagt, Unsinn ist. Hätte er das aber verstanden, konnte er nicht mehr schreiben. Das ist die Grundeinsicht der Konstruktion. Dass die Textproduktion, mit der wir überhaupt zu tun haben, die Kulturproduktion in unserer Zivilisation, ergibt sich aus einer gesetzmäßigen Unverständnis dessen, wie diese Zivilisation und Kultur de facto funktioniert. Ja? Das heißt, die Leute verstehen nicht, warum sie wissen, was sie wissen, und gerade deswegen schreiben darüber oder sprechen darüber. Ja? Unsere Kultur ist ein kompensatorischer Veranstaltung. Es ist ganz klar, was Derrida macht. Derrida liest, ohne das einzugestehen, das macht er viel später, aber auch nicht so richtig, ja, oder einzugestehen, dass er nichts anderes tut, als er da liest Husserl als Freud. Und zwar, Intentionalität und Konstituierung der Wahrheit ist die Sexualität, das ist ganz klar. Diese Sexualität gibt uns eine gewisse Richtung, so wie der Erkenntnisvermögen, das Streben zur Wahrheit gibt uns gewisse Richtung. Ich habe schon darüber gestern gesprochen, dass die Analogie zwischen Philosophie als Liebe zur Wahrheit und der Sexualität ist ja für bestimmte Reihe der Autoren des 20. Jahrhunderts entscheidende Impulse. Weil in beiden Fällen haben wir eine Richtung zu tun, ja, eine Bewegung zu tun. Das heißt, diese Bewegung, die später charakteristischerweise als Phallologozentrismus von Derrida bezeichnet wird, das heißt, diese Bewegung Richtung Wahrheit, die konstitutiv ist für das geschichtliche A priori, ja, diese Bewegung wird verleugnet durch das reflektierende Bewusstsein, und diese Leugnung ist die Kultur. Ja, das ist Kultur, Schrift, Zivilisation ist für Freud eine Art und Weise, die Sexualität zu übersehen. Und so auf der sehr subtilen und sublimen Ebene des phänomenischen Bewusstseins reproduziert im Grunde Derrida dieses Schema und sagt, so wie wir sozusagen auch Sexualität verdrängen und durch diese Verdrängung oder übersehen, ja, oder ausschalten und durch diese Verdrängung praktisch die Kultur produzieren, diese Verdrängung ist ja eigentlich, also diese Differenz ist ja eigentlich die Voraussetzung zur Kulturproduktion. So kann man sagen, dass unsere ganze Reflexion, also nicht nur in Bezug auf die Sexualität, sondern ganze Reflexion, ist Effekt eines Unvermögens, eigentlich zu verstehen, wie wir de facto die Welt konstituieren. Dieses Unvermögen führt dazu, dass wir ständig Meinungen darüber produzieren. Und diese Produktion der Meinungen darüber ist eben unsere Kultur. ja, als Summe aller möglichen Hypothesen und Meinungen, die nur deswegen verstehen, weil wir aus konstitutiven, strukturellen Gründen die Wahrheit nicht sehen können, die ist schon da. Wir können aber auf diese Wahrheit, also unsere eigenen Leistungen, die für uns unbewusst bleiben, nur indirekt verweisen. Und dieser indirekte Verweis bedeutet, dass wir zu keinem Ende der Geschichte eigentlich kommen können, weil die Geschichte keinen Anfang und kein Ende hat, sondern ist eine ununterbrochene Bewegung, nicht der Sexualität diesmal, sondern der konstituierenden phänomenologischen Bewusstseins. Und in diesem Sinne, jetzt muss ich mich schnell bewegen Richtung Interview und komme dann hoffentlich in 20 Minuten wieder nach Hause.